Ja, wir sind hier im Themenbereich Mobilität und da haben wir uns gefragt, wenn der Mensch unterwegs ist, wie kann man das archäologisch überhaupt erfassen? Wir gehen natürlich davon aus, dass der Mensch schon immer unterwegs gewesen ist, ob entweder alleine oder in großen Gruppen, in kleinen Gruppen, mit der Familie. Uns hat die Frage interessiert, warum ist er wohl unterwegs gewesen? Auf welchen Wegen ist er unterwegs gewesen? Was hat ihn motiviert? Was hat er mitgebracht? Und da haben wir hier drei Räume, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Zum einen hier im Eingangsbereich die Frage, auf welchem Weg war der Mensch überhaupt unterwegs? Kann man Wege archäologisch erfassen? Wie kann man das machen? Dann haben wir einen weiteren Raum, der sich mit den neolithischen Migrationen beschäftigt, weil die Grundfrage natürlich ist, wenn Menschengruppen unterwegs sind, was für Veränderungen bringt das mit sich? Und eine
ich muss mal eine Zwischenfrage stellen, weil ich mir jetzt angewöhnt habe, immer wenn ich Fremdworte nicht verstehe, frage ich nach.
Neolithische. Ja. Jungsteinzeitliche.
Ah ja.
Jungsteinzeitliche Migration. Wir wissen schon lange, das habe auch ich in der Schule schon gelernt, dass die Sesshaftigkeit aus dem vorderen Orient gekommen ist. Und das ist ja eine der ganz großen, wichtigen Veränderungen, die entstanden sind durch Mobilität. Das weiß man heutzutage, dass es nicht eine Idee ist, die gewandert ist und irgendwann bei uns in Mitteleuropa angekommen ist, sondern dass es Menschen waren, die über Jahrhunderte unterwegs waren und sich ausgebreitet haben vom vorderen Orient bis nach Mitteleuropa und sich hier als sogenannte Linienbandkeramiker niedergelassen haben. Und da gibt es noch andere solche Einwanderungswellen, die wir hier zeigen. Also die Frage, was bringen die Menschen mit und inwieweit kann man das überhaupt nachvollziehen? Hier spielen neue Forschungen eine ganz große Rolle, weil eben diese Genanalysen, diese Paläoarchäologie jetzt wirklich sagen kann, dass es Menschen waren, die unterwegs waren und nicht nur ein Ideentransfer. Na, und dann haben wir hier noch in dem Bereich Mobilität die Frage, warum war der Mensch unterwegs? Welche Gründe kann es gegeben haben? Und da gibt es natürlich die gleichen Gründe, wie es sie schon immer gegeben hat. Verheiratung, freiwillig, unfreiwillig arrangiert, Verschleppung, alles unter dem Aspekt fremde Frau, Verheiratung. Es gibt aber natürlich auch die Mobilität aufgrund des Berufes, der Arbeit wegen. Es gibt die spontane Mobilität, da haben wir die Pilger. Es gibt die unfreiwillige Mobilität, den Menschenhandel. Also ganz viele unterschiedliche Gründe, unterwegs zu sein, die sich hier manifestieren und die die gleichen sind, die wir heute auch haben. Also als Hauptexponat würde ich diese große Wegeinstallation eigentlich vorschlagen, mal zu betrachten, weil das ist eigentlich das, was sprichwörtlich eigentlich am ehesten ins Auge fällt. Es ist eine riesengroße Installation, die den gesamten Raum einnimmt. Die ist dreigeteilt. Wir haben im Hintergrund eine Medieninstallation, die zeigt, wie die Menschen durch die Geschichte unterwegs waren. Wir haben danach eine große Zusammenstellung von Wegen, von Hölzern, von Steinpflastern bis hin zum Berliner Postenweg, eine Platte aus den 60er Jahren des letzten Jahres, die archäologisch erfassbar macht, auf was für Wegen die Menschen unterwegs gewesen sind. Können das gleich im Detail noch ein bisschen besprechen. Und im Vordergrund in den Vitrinen eben Verlustfunde, die entlang des Weges gemacht wurden. Genauso wie wir das heute auch kennen, Schlüssel, Anhänger, Schuhe, alles Mögliche, was einem so rausfällt und wo man erkennen kann, dass hier Menschen unterwegs gewesen sind.
Okay. Also auffällig sind diese Wegeteile hier als Infrastrukturmaßnahmen. Wir haben also einen Teil einer Brücke beispielsweise, der spärlichen Reste einer Brücke, muss man sagen, eigentlich nur drei Pfähle da, die aber im Befund sehr groß war, also 25 Meter über ein Flusstal ging und geborgen eben dann nur diese drei Pfähle, aber das eindeutig als Infrastrukturmaßnahme zu sehen ist für den Handel, für die Fortbewegung, wie auch immer und wahrscheinlich auch von einem Herrschersitz aus gesteuert. Und das Ganze eben in der Mittellatenzeit, das heißt also keltisch, so 211 vor Christus etwa, wurde diese Brücke gebaut oder wurde das Holz geschlagen, aus dem diese Brücke gebaut wurde. Mhm. Und eine zweite, wie jeder Weg auch, also die Römer waren die Ersten, die diesen Wegenetz letztendlich gebaut haben in Europa. Mhm. Aber vorher gab es auch immer schon so Wegestücken oder zumindest Überbrückungen von unwegsamem Gelände einfach. Und das eben hat schon erstaunt, weil das sich erstens in letzter Zeit, also ist das verstärkt herausgekommen, in der archäologischen Denkmalpflege, weil sehr viele lineare Projekte, lineare Grabungen stattgefunden haben in den letzten 10 Jahren. Also denken Sie nur an die Pipeline, den Pipelinebau, der zum Beispiel an der Ostsee und andere Großprojekte. Und da stößt man dann eben auf alles, was kulturell übrig geblieben ist und archäologisch nachweisbar ist. Und dazu gehören auch Wege. Mhm. Und ein ganz besonderes Stück aus meiner Sicht ist hier, sind die Reste aus dem Karlsgraben. Also ein
Darf ich mal dazwischen fragen? Wir haben uns gefragt, wo ist der?
Also der ist in Treuchtlingen nachgewiesen. Das ist in Bayern und in der Nähe der Donau, da im Gebiet der Donau, im Einzugsgebiet. Mhm. Und verbindet die Donau mit Nebenflüssen, die dann irgendwann in den Rhein münden. Also über die europäische Wasserscheide. Das ist das Besondere eben. Also das sind so 1,5 Kilometer etwa war dieser Kanal groß oder lang und hat also diese beiden Flusssysteme miteinander verbunden. Und das eben nach Auskunft der Dendrochronologie der Spundwand, die diesen Kanal offen gehalten hat, 793, also Karl der Große hat ihn sozusagen anlegen lassen. Und auch hier wieder ein Infrastrukturprojekt, was eben von oben, von der Obrigkeit unterstützt wurde. Das ist das Besondere daran. Ja.
Weil es Transportwege waren? Oder genau, aus das, welchem ja. Die Motivation?
Genau, also Mobilität zu erleichtern eigentlich, denn der Transport über Wasser war etwa ein Drittel nur billiger und ein Drittel zeitaufwendiger als der Transport zu Land. Und da hat man das hat sich dann gelohnt, obwohl es auch Gegenstimmen gab. Also in den Quellen, komischerweise, kommt dieses Projekt schlecht weg. Wahrscheinlich, weil der Zoll so hoch war. Also man hat da mächtig bezahlen müssen dafür, dass man diesen Kanal nutzen durfte. Und aber dennoch war das ein Erfolg. Also über 200 Jahre etwa war der offen und wurde auch benutzt.
Ist das richtig? Ich habe Erinnerung, dass der 70 Zentimeter tief ausgehoben
wurde. 70 oder 1,50. Okay. Also das variiert so, aber es stimmt, es war sehr flach, es war eher für Flachbodenboote gedacht, also für diese großen Pramen, mit denen man seit der Römerzeit ja eigentlich bis ins Mittelalter, bis in die Neuzeit ja eigentlich Waren transportiert hat. Also dieses typisches Containerboot eigentlich oder Warentransportboot. Ja. Das waren keine Kielboote, das waren Flachbodenboote.
Okay. Und jetzt muss ich nochmal zu den Straßen zurückkommen. Also die auf dem Land oder die Wege, die auf dem Land führen, ist immer, das habe ich mal gelesen, dass es so ist, dass viele unserer Straßen noch auf diesen gleichen Wegen lang führen,
ja.
Oder?
Ja, ein Grund, weshalb wir hier an dieser Stelle da gerne römisches Pflaster gezeigt hätten, wo es nämlich hinkommt. Und
zwischen einem Holzsteg und den ersten sozusagen genau. So steinernen
Weg. Genau, und dem Hellweg.
Da ist eigentlich genau. Eine Lücke also für mich, weil da genau. Sind auf einmal Kacheln oder.
Das ist ein Foto eigentlich, ein Foto von römischem Pflaster ist da. So. Und eigentlich hätten wir das gerne im Original natürlich gehabt, aber es gibt kein Denkmalpflegeamt in Deutschland, das solches römisches Pflaster aufbewahrt hat, weil die römischen Wege überbaut sind. Ja? Also es gibt viele Profile, man kann die alten Wege sehen mit neuen Wegen oben drüber, aber es gibt kein Pflaster, was geborgen ist, außer in Köln. Und das haben die Kölner selber verlegt neben ihrem Museum. Also das ist schon im Boden sozusagen. Also insofern haben wir da, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das war also, ich habe bis zum Schluss eigentlich gehofft, dass wir das irgendwie noch bekommen werden, aber das war nicht mehr zu machen. Und als Ersatz dafür haben wir eben diesen Leugenstein hier, einen Meilenstein, römischen Meilenstein aus dem 3. Jahrhundert, ja, der eben auch auf diese Infrastrukturmaßnahme hinweist, dass also im 3. Jahrhundert, als der Limes dann schon langsam durchlässig wird und andauernd überfallen wird und so, dass es da eben noch eine Zivilverwaltung gegeben haben muss, also eben keine Militärverwaltung mehr, sondern eine Zivilverwaltung, die für die Instandhaltung der Straßen und des Wegenetzes überhaupt verantwortlich war. Und dazu gehört eben auch die Aufstellung von Meilensteinen und eben sie benutzen die römische Meile als Wegemaß, sondern die keltische Leuge, also eine lokale Maßeinheit, die direkt Bezug nimmt auf die Leute, die es halt anwenden, die es benutzen. Also das passt auch ganz schön in diese Sicht, dass eben alle Wege eigentlich Maßnahmen sind, mit dem Interesse, die Mobilität zu befördern und zu verbessern.
Das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom, ja?
Ja, das ist tatsächlich so, ja.
Und was die mittelalterlichen Wege betrifft, ist es natürlich so, genau wie mit den mittelalterlichen Städten, die wurden weiter überbaut und weiter überprägt. Und genauso wie eben diese mittelalterlichen Städte jetzt noch da sind, wo sie ursprünglich gewesen sind, modern überbaut und erweitert, gilt das natürlich auch für die Straßen und Wege. Denn die Zuwegung, der Nutzen, die einzelnen Städte und Dörfer miteinander zu verbinden, der ist ja nicht weg. Wenn die Endpunkte und die Zielpunkte noch da sind, müssen natürlich auch die Wege dauerhaft befahren und beritten werden. Ja, nein, Herxheim, das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Wir haben das hier verortet unter Gründe für Mobilität.
Ja.
Und zwar haben wir Ritual ja dazu geschrieben.
Ja.
Und das ist der einzige Grund, den ich mir selber nicht so richtig gut vorstellen kann. Vielleicht hätte man es auch unter Pilgern zusammenfassen können. Es ist ein Ort, wo 5000 vor Christus Leute zusammengekommen sind, bei Herxheim eben. Es gibt dort eine große Kreisgrabenanlage. Die Gräben sind verfüllt mit Keramik und mit sehr vielen Knochen. Beides sehr zerstört, offensichtlich rituell zerstört. Schädel mit abgetrennten Kalotten. Und hier kommen eben Menschen zusammen aus einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern, was an sich schon sehr erstaunlich ist, denn man hat ja gar keine Vorstellung davon, wie man das kommuniziert hat. Ne? Wir treffen uns an dem und dem Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem Ritual. Das hat aber ganz offensichtlich funktioniert. Man kann anhand der Keramik feststellen, aus welchen Regionen die Menschen kommen. Es ist zwar alles Linienbandkeramik, das heißt, die haben eine linienartige Verzierung auf ihren Töpfen, aber die ist regional unterschiedlich. Und anhand dieser Verzierung der Töpfe kann man sehen, woher also die Leute gekommen sind, die hier dieses Ritual vollzogen haben. Man kann aber anhand von Isotopenanalysen an den Knochen, an den Schädeln nachweisen, dass die Menschen, die hier geopfert wurden, gar nicht aus diesen Regionen kommen. Und in dem Fall waren also zwei Gruppen von Menschen unterwegs für dieses Ritual. Die einen Opfernden, die anderen Geopferten, die einen freiwillig und die anderen vermutlich eher nicht so freiwillig. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil natürlich die Frage ist, warum opfert eine Gruppe eine andere? Und warum geht man dafür in Gegenden, wo man eigentlich nicht zu Hause ist, um diese Leute zu holen, die man opfert? Jetzt ist es so, dass die, die geopfert wurden, aus einer Region kommen, wo üblicherweise keine Siedlungstätigkeit stattfindet, sondern was aus höheren Lagen. Und die Frage ist, ob hier vielleicht noch späte Jäger- und Sammlergesellschaften vorzufinden waren und man hier einen Konflikt hat, der sich jetzt in diesem Ritual widerspiegelt. Das ist aber alles hochspekulativ, wer da wen warum geopfert hat, zumal das ein Ritual war, was erstens einzigartig ist und zweitens nur wenige Jahre andauert. Das ist jetzt nichts, was über die ganze Linienbandkeramik stattgefunden hat, sondern nur am Ende der Linienbandkeramik, und dann ändert sich die Gesellschaft. Diese linienbandkeramische Kultur ist nicht mehr existent, sondern es gibt viel kleinere Häuser, auch eine ganz andere gesellschaftliche Struktur und eine ganz andere Siedlungsweise. Schräg, ja. Ganz schräg, also bei Verheiratung und unterwegs wegen Beruf und Pilgern, das kann ich alles nachvollziehen. In diesem Fall ist es wirklich so, dass es so weit weg ist von uns und dass es Kannibalismus gegeben hat, in so einem großen Ritual, das ist total erstaunlich.
Auf jeden Fall gewaltsam geopferte.
Ganz sicher gewaltsam. Natürlich ist immer die Frage, inwieweit diese Leute vorher mit irgendwelchen Dingen betäubt wurden oder in andere Zustände gebracht wurden und ob sie es so als gewaltsam wirklich noch wahrgenommen haben. Aber ganz objektiv betrachtet ist es natürlich ein extrem gewaltsames und grausames Ritual. Na, gar keine Frage.
In welcher Zeit war das?
5000 vor.
5000 vor Christus. Also nicht in Höhlen, nicht also ganz frei unterm Himmel,
genau.
Diese Rituale über 50 Jahre oder
schon, ja, nicht genau.
Stattgefunden.
Ja, eine ganz schräge Kiste, ja, und wirft natürlich viele Forschungsfragen auf. Da ist natürlich, sind diese naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden für uns besonders wichtig, weil man ansonsten vielleicht davon ausgegangen wäre, dass die Leute Menschen aus ihren eigenen Reihen geopfert haben. Das wiederum ist ja überhaupt nicht so schwer nachzuvollziehen. Das kennt man ja, dass halt eine Person auserwählt wurde eben für ein Opfer. Das kennt man aus anderen Gesellschaften. Warum soll das nicht auch hier stattgefunden haben? Aber diese große Menge und dass man fremde Leute opfert, das ist schon sehr merkwürdig.
Und dass es total andersartige Menschen waren, also weiß ich nicht, dunkelhäutige Menschen oder sowas, das kann man damit ausschließen? Also ich meine, wovor die denn Angst hatten vielleicht?
Naja, also die Frage ist natürlich immer diese sesshaften Leute, also die Ackerbauern und die Jäger-Sammler, inwieweit es da Verschiebungen gegeben hat, die letztendlich konfliktbeladen waren. Es ist ja so, dass die Jäger-Sammler, als sich die Sesshaften, also die Ackerbauern gekommen sind und sich mehr und mehr ausgebreitet haben, die Jäger-Sammler etwas verdrängt wurden. Die Leute, die halt vorher schon dort gewohnt haben und gelebt haben. Es gibt Nachweise, dass es ein Nebeneinander gegeben hat, ein konfliktfreies Nebeneinander, und dass beide Lebensweisen geschätzt wurden. Und es ist ja auch so, dass man auch heute noch jagt und sammelt, ne? Da schließt das eine das andere nicht aus. Aber hier hat vielleicht etwas stattgefunden, was man also durchaus auf die Andersartigkeit schieben kann. Mhm. Wenn es auch nur die andere Lebensweise war. Mhm. Man kann es aber nicht sagen. Also so weit sind wir einfach noch nicht. So tief gehen die Analysen noch nicht.